In dieser Folge beantworte ich Fragen aus der Seelensport-Community. Ganz ehrlich, persönlich und natürlich wie immer ohne Tabus. Es geht um Hoffnungslosigkeit, um Erschöpfung, die scheinbar nie endet, um die Frage, was stimmt nicht mit mir, wenn ich neidisch werde? Auf andere Trauernde? Sogar? Ich teile mit dir nicht nur Antworten, sondern auch meine eigenen Erfahrungen. Von Momenten, in denen ich dachte, warum ich, warum schon wieder ich? Vielleicht findest du die in einer der Fragen wieder. Vielleicht tut es so einfach gerade gut zu hören, du bist nicht allein. Und vielleicht bringt dir diese Folge genau das zurück, was du gerade brauchst, einen Funken Hoffnung. Oder einfach das Gefühl, verstanden zu werden. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren, ehrlichen und bewegten Weg durch all deine Trauergefühle hindurch. Von und mit mir, Kathi Bieber. In meiner letzten Umfrage auf Instagram habe ich einige Fragen von euch aus der Community gekriegt zum Thema Trauer. Und ich werde sie jetzt versuchen, sehr ehrlich natürlich, persönlich und vollkommen ohne Tabus zu beantworten und hoffe auch, dass es dir da weiterhilft an der Stelle. Viele eurer Fragen haben mich sehr berührt und mich natürlich viel an mich selber erinnert und die haben gespürt, boah krass, diese Katrin von damals, wo ihr gerade so steht und ja, hat mich auch zum Teil echt zu Tränen gerührt, also es sind ja auch längere Texte gekommen. Danke an der Stelle auch für eure Offenheit und Ehrlichkeit. Und ja, jetzt geht's um verschiedene Themen eben. Ich versuche auch nicht da zu krass auszuschweifen, sondern einfach kurz und knackig auf den Punkt das zu beantworten und euch da ein paar Impulse mitzugeben. Es geht um Hoffnungslosigkeit, um Erschöpfung, Müdigkeit, um Neid. Es geht um körperliche Anspannung, das Gefühl insgesamt, aber auch das Gefühl, irgendwie falsch zu sein. Ja, weil man sich einfach anders fühlt oder eben gar nichts fühlt. Und vielleicht findest du die auch selber wieder in manchen dieser Fragen und vielleicht hilft dir eben auch eine Antwort, die weniger allein zu fühlen. Also, starten wir rein in die erste Frage. Die erste Frage von Silvia, wie kann man mit dem krassen Gefühl der Hoffnungslosigkeit umgehen? Und das war schon für mich so voll rein katapultiert in mein damaliges Ich 2014, vollkommen ohne Hoffnung und Zukunftsausblick. Also Hoffnungslosigkeit ist ein Zustand, den einfach wirklich so gut wie jeder trauernde Mensch erlebt. Und nicht nur in den ersten Wochen, sondern oft auch ja, Monate oder sogar Jahre, weil ja gerade im zweiten Trauerjahr oft nochmal so tiefere Trauerwellen kommen. Und das bringt dann natürlich auch das Gefühl wieder mit sich, boah, das wird ja nie besser. Und eben, man verliert halt wirklich die Hoffnung auf Besserung irgendwie. Und ich will da schon mal mitgeben, das ist überhaupt kein Zeichen von irgendeiner Schwäche oder so, das betone ich immer wieder in jeder Folge, sondern es ist einfach ein ganz natürlicher, normaler Ausdruck davon, wie wichtig dir auch der Mensch oder eben das, was du verloren hast, war und ja, wie groß dieser Schmerz und die Verzweiflung eben gerade sind. Und da gehört dann auch Hoffnungslosigkeit zwischendurch dazu. Jetzt aber vielleicht auf körperlicher Ebene. Also ich möchte auch wirklich ehrlich und direkt sein. Für manche vielleicht bin ich oft zu direkt oder so, aber ich hätte mir gewünscht damals, dass es jemand mal direkt ausspricht und mich schneller wachrüttelt, als wie ja, ich in diesem Nebel da sitze und nicht weiß, wie es geht oder wie man tun soll, so ungefähr. Also, was ich da auf jeden Fall sagen kann, wenn Worte nicht helfen, dann braucht es einfach den Körper. Wir können einfach nicht da sitzen und stundenlang uns den Kopf zerbrechen und drüber nachdenken, wie ich gerade wieder Hoffnung krieg. Weil das treibt die eigentlich nur noch mehr in eine Hoffnungslosigkeit. Wenn ich jetzt so an mich zurückdenke, ich habe mir die ganze Zeit Sorgen gemacht über eben die nächsten Jahre, wie ich ohne Larissa leben soll. Und habe das wirklich zerdenkt, also so richtig auseinandergenommen und versucht, all diese Jahre irgendwie durchzuspielen, wie doch am Leben wieder möglich sein kann. Aber das Zerdenken bringt keine Hoffnung, ganz ehrlich. Und das bringt dir auch gar nicht weiter, weil es belastet nur noch mehr und du kriegst vielleicht Kopfweh und dann kommen wieder so krass intensive Gefühlswellen daher, die dann oft gar nicht auszuhalten sind in dem Moment. Und dann war bei mir ja immer das große Thema. Ich habe mich dann noch schnell wieder abgelenkt und das hat nur funktioniert, oder ich dachte, das hat nur funktioniert, über Alkohol. Das war ja mein großes Thema. Deswegen, zerdenk nicht so viel, mach dir da nicht so einen großen Kopf über das Thema Hoffnungslosigkeit, also wirklich über dieses Wort und ständig drüber nachzudenken, sondern fang an, in deinen Körper zu kommen. Und das wirklich, das betone ich auch immer wieder, über kleinste Bewegungen, die dich ins Jetzt, ins Hier bringen. Weil nur wenn ich im Jetzt, im Hier bin, wirklich auch mit meinem Kopf, mit meinen Gedanken, kann Hoffnung überhaupt spürbar werden. Da geht's einerseits eben darum, in den Moment zu kommen und andererseits aber auch um ein Gefühl von Kontrolle zu erlangen. Weil diese Hilflosigkeit und dieses Ausgeliefertsein, das bringt ja auch ganz viel Hoffnungslosigkeit. Also es geht darum, ich kann kontrollieren, dass ich zum Beispiel meine Hände zu feuchten Ball anspanne und dann wieder öffne und aufmache und ausatme zum Beispiel. Und wenn ich das mache und mich darauf konzentriere und sei es nur eben 3 bis 5 Minuten, dann spürt der Körper direkt auch Hoffnung. Auch wenn du nicht da sitzt und sagst, oh ja, jetzt bin ich wieder hoffnungsvoll, sondern er spürt, du nimmst ihn ernst, du bist da für deinen Körper, du nimmst ihn wahr, du kümmerst dich um ihn. Und wenn er das spürt, dann spürt er automatisch eben auch wieder Hoffnung. Und irgendwann bilden sich daraus eben auch Gedanken wieder in Richtung Hoffnung. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu kompliziert. Genau, und wenn ich eben nur drüber nachdenke die ganze Zeit, dann entsteht auch kein Hoffnungsgefühl, weil ich nur das große Ganze sehe, was sie nie oder lang nicht schaffen wird oder erreichen kann, ohne die Person, so ungefähr. Und ja, wie soll da Hoffnung entstehen können, gell? Und an der Stelle möchte ich jetzt direkt wirklich meine Morgenroutine dir ans Herz legen. Wir haben ein Erste-Hilfe-Kit. Vielleicht hast du es schon. Wenn du es schon hast und es verstaubt irgendwo, dann hol es dir jetzt raus und fang morgen an, jeden Tag in der Früh oder zumindest einmal die Woche anfangen mit dieser Morgenroutine. Ich habe mit so vielen Teilnehmenden gesprochen, die eben dann auch in meine Online-Programme waren, jetzt beim letzten Seelenlauf voll viele Gespräche geführt. Diese Morgenroutine ist wirklich ein Mini-Anker, der Hoffnung geben kann. Nicht in dem Sinn, dass du dann da sitzt und sagst, ah ja, jetzt habe ich eine Lösung für all meine Probleme und wie es weitergehen soll, sondern nur deswegen, weil du bei dir bist, bei deinem Körper ankommst, die spürst und wahrnimmst. Und es geht auch darum, diese kleinen Schritte dann zu gehen. Also ich habe jetzt die Hoffnung, nach dieser Morgenroutine oder während der Morgenroutine die nächsten 2 Stunden zu schaffen. Und dann schauen wir weiter. Und gerade wenn es so kleine Schritte sind, eben bis mittags zum Beispiel, und dann schauen wir weiter, dann gibt's bei mir eben, also jetzt auch im Erste-Hilfe-Kit, kannst du ja auch kleine Übungssequenzen rausziehen, dann aus dieser Morgenroutine zum Beispiel eine kurze Bewegung machen und die einfach einsetzen. Dann machst du dir 2-3 Minuten und sagst, okay, und damit bin ich jetzt beschützt und fühle mich sicher und es geht die nächsten 2-3 Stunden weiter. Und immer darauf versuchen, den Fokus zu legen. Das ist so wichtig, weil dieser Zukunftsblick auf die nächsten 10 Jahre, ja, zerstört unregelrecht einfach. Also echt. Deswegen, wenn du dir dieses Kit holen willst jetzt, dann drück kurz Pause. Schau in die Shownotes rein, da findest du den Link. Dann melde dich da an, hol es dir, du kriegst es dann zugeschickt über Mail und noch ganz viel anderes. Du kriegst eine Seelensportübung, du kriegst zum Beispiel auch für dein Handy, wie sagt man da, Bildschirmhintergrund, Schoner, weiß ich nicht, so, wo kleine Impulse einfach drinstehen, die dir eben auch durch den Tag tragen sollen. Also hol dir das und dann hör dir weiter diese Folge an. So, genau, dann, was generell ohne Hoffnung machen kann, ist oder geben kann, so im Alltag, sind eben diese Mini-Rituale. Also wenn ich spüre mitten im Tag, boah, jetzt kommt wieder dieses Gedankenkreisen, oh, es gibt keine Hoffnung, es wird niemals weitergehen, es wird niemals wieder gut werden und es wird niemals irgendwas wieder für mich geben, so ungefähr, dann kannst du zum Beispiel auch die da rausholen durch einen Gegenstand, der dir irgendwie Kraft gibt, der dir an etwas erinnert, der dir gut tut. Das kann ein Geruch sein, das kann ein Wort sein, das dich durch den Tag trägt hindurch, also diese winzigen kleinen Ankerpunkte, die du durch den Tag hindurch setzen kannst für die, um da einfach durchzukommen und zwischendurch so ein, sagen wir mal, einen Funken von Hoffnung zu spüren, dass eben bis zum Ende des Tages irgendwie nur durchstehst, so ungefähr. Ja, und was noch Hoffnung machen kann, was immer wieder auch viele sagen, ist eben Geschichten von anderen zum Hören, die eben schon ganz viel geschafft haben und Krisen durchgestanden haben, so wie zum Beispiel vielleicht auch ich. Also das klingt jetzt komisch, aber mir schreiben halt auch brutal viele Leute, dass sie durch das, was sie erlebt haben und dass sie heute hier sitzen kann und sogar lachen und mich auch gut fühlen kann, nicht immer, aber das ist schon wirklich, sage ich mal, Utopie, sowas gibt's nicht, dass es da immer gut geht, aber es geht mir so weit gut, dass sie eben Hoffnung haben und das ist doch schon mal was richtig Cooles und das kann auch Hoffnung machen. Hey, da gibt's jemanden, der hat das gemeistert und dann halte ich mich daran und such mal Hoffnung oder find mal Hoffnung vielleicht auch in einer Podcast-Folge, die jeden Sonntag anhört, so wie jetzt mein Podcast. Es können natürlich auch andere Menschen sein, die dir da einfach Hoffnung machen. Oder es kann ein Austausch sein. Das sagen auch immer wieder die Leute aus dem Online-Programm Winterkraft, dass dieser Austausch so viel Hoffnung gibt, dass man nicht allein durch diesen Weg geht, sondern eben miteinander, gemeinsam statt einsam. Und wenn du auch da sagst, boah, ich will mich auch austauschen, ich will nicht allein diesen Weg gehen und die ganze Zeit mir den Kopf machen und so weiter, sondern mit anderen gemeinsam und gerade vielleicht durch Herbst und Winter, das ja eh super beschissen ist, wenn wir uns ehrlich sind, dann trag dich doch gern auch auf die Warteliste ein. Also die ist schon eröffnet und wir starten mit Mitte Oktober und du kriegst alle Infos bald zurückgeschickt. Also pausier oder kurz die Folge, schreib die rein in die Warteliste und ja, dann ist vielleicht jetzt schon Hoffnung da. Und denkst du, ja, scheiße, geil, dann kann ich wenigstens Herbst und Winter richtig gut durchstehen. Und dann auch schauen wir wieder weiter, wie es weitergeht, so Schritt für Schritt. Also, ich hoffe, ich habe da ein bisschen Hoffnung reinstreuen können und mitgeben können. Ich weiß, es ist zermürbend und ja, fühlt sich manchmal einfach auch aussichtslos und hoffnungslos an. Aber ich kann da versprechen, es gibt sehr viel Hoffnung für die. Auch für die, ja? Auch wenn du denkst, na, für mich sicher nicht. Doch, auch für die, sage ich es nochmal. Genau. Ja, soviel zu der Frage. Die nächste Frage kommt von der Nathalie. Warum wird gesagt, der Tod gehört zum Leben, aber dann wird er tabuisiert? Ja, das ist irgendwie echt ein Widerspruch, oder? Und das macht mich selber auch total wütend, weil viele sagen eben, ja, der Tod gehört zum Leben und wissen das und so weiter. Und er gehört ja auch zum Leben. Gerade wenn wir uns Filme anschauen, Serien, Bücher und so weiter, gell? Wie viele Leute sterben in irgendwelchen Filmen, Serien, Büchern, kurz und knackig meistens und dann geht's einfach weiter, als wäre nichts passiert oder sehr kurz. Also, wenn es aber wirklich kommt, dann wird einfach geschwiegen. Es gibt keinen Raum, es gibt wenig Verständnis oder gar keins, es gibt eine Unsicherheit und Rückzug und genau das fehlt ja auch oft in solchen Filmen. Also wirklich, so viele Filme, wo einfach jemand stirbt und dann sieht man die Personen kurz weinen und zwei Wochen später sind sie wieder ganz normal in ihrem Normalzustand wieder vor und geht wieder weiter und so. Also das habe ich auch immer so krass komisch gefunden. Und man dachte, what the fuck? Kein Wunder, dass niemand umgehen kann mit dem ganzen Scheiß, wenn es wirklich passiert, wenn ich solche Bilder nur sehe, dass es eben nach zwei Wochen alles wieder gut ist, so ungefähr. Also ja. Aber es gibt auch Filme oder Serien und so weiter, die auch Trauer thematisieren und da kann man das zum Beispiel dann ganz gut sehen und auch mitfühlen. Eine meiner Lieblingsserien ist zum Beispiel Perny, die verliert ihre Schwester eben und dann gibt's auch noch die Serie Afterlife, das ist ein Mann, der verliert seine Frau und dessen finde ich zum Beispiel Serien, die sich auch gut anschauen lassen, wo auch wirklich das nicht tabuisiert wird, also Kunst der Gefühle und so weiter, sondern wirklich auch gut dargestellt wird und gezeigt wird, wie herausfordernd so eine Situation nach dem Tod eines geliebten Menschen einfach ist. Aber es liegt einfach auch daran, dass uns der Tod und vor allem nicht der Tod, sondern eigentlich die ganzen Gefühle uns hilflos machen und zurücklassen. Unsere Gesellschaft hat keine Sprache dafür, hat keinen Umgang dafür. Alles muss irgendwie weitergehen, funktionieren, vielleicht sogar noch optimiert werden und so weiter. Also da passt halt Trauer und der Tod so gar nicht rein und Trauer folgt aber keinen Deadlines in einer Firma oder sowas, sondern hat sein eigenes oder seine eigene Geschwindigkeit, nämlich eine sehr langsame. Und der Tod ist schon nicht wirklich planbar, gell? Der passiert oft einfach mittendrin. Und darum ist so wichtig, dass wir hier und überall anfangen, drüber zu sprechen. Und das hat sich ja eh schon gut verändert und gut weiterentwickelt, wenn man sich überlegt. Da, wo ich damals Larissa verloren habe, 2013, hat es noch fucking gar keinen einzigen Blog oder Instagram-Kanal oder irgendwas gegeben, wo es über Trauer gegangen ist. Gar nichts in die Richtung. Also, wow, manchmal bin ich echt so, boah, wie habe ich das geschafft, wenn es so gar nichts gegeben hat? So wirklich, unglaublich. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass es viele Menschen mittlerweile gibt, die auch offen und ehrlich drüber sprechen, auch wenn es nicht leicht ist, gerade in der Öffentlichkeit. Aber so kann man natürlich auch aufklären, erklären und ja, einfach helfen, dass es eben nicht zum Tabu wird oder bleibt. So. Genau. Dann eine sehr spannende Frage von Lena. Was mache ich eigentlich falsch, wenn ich neidisch werde, wenn andere in ihrer Trauer Erfolg haben? Ich kann ja schon mal sagen, nichts. Du machst gar nichts falsch. Neid an sich ist auch kein böses Gefühl, wie man oft denkt. Also so, oh mein Gott, neidische Personen, what the fuck, was sind das für Leid und so weiter. Es ist vielmehr auch wieder ein Botschafter. Ein Gefühl, das wichtig ist und es zeigt uns, wo uns etwas gerade fehlt, wo wir selber Schmerz in uns tragen, wo wir uns vielleicht nach etwas sehnen. Und es ist schon eine Art emotionales Alarmsignal, das entsteht, ja, wenn man einfach jemand verloren hat, gell? Und da ist dann wirklich so eine Mischung da aus Schmerz, Sehnsucht, Ungerechtigkeit, oh, das Gefühl von Ungerechtigkeit. Und kann natürlich ganz arg eben entstehen, wie auch die Lena schon formuliert hat, durch den Vergleich mit anderen, besonders heutzutage auch in den sozialen Medien. Das Gefühl von Zurückbleiben, so ungefähr alle schaffen es, nur ich nicht, hat man dann oft so einen Glaubenssatz in sich. Oder auch von nicht gelebten Wünschen, ich wollte doch auch mal. Zum Beispiel erinnere ich mich gerade an eine junge Frau, die ihren Partner verloren hat und die wollten eigentlich ein Kind und dann eben so, boah, jetzt kriegen alle um mich herum ein Kind und ich wollte doch auch mal ein Kind und bin neidisch auf alle um mich herum. Aber auch das Gefühl von Überforderung oder Ungleichheit, die hat ja nicht das, was ich durchmachen an mir ist und so weiter. Und du wirst auch nicht neidisch auf alles automatisch nach einem Verlust, sondern auf das, was eben dein Herz, deine Situation gerade berührt, weil es eben deinen eigenen Schmerzpunkt gerade trifft, deine eigene Situation. Und ich kenne das wohl wahr sehr, sehr gut in vielen Situationen und gebe ihr auch offen zu. Zum Beispiel nur natürlich, wo Larissa dann gestorben ist, war ich zum Beispiel auch neidisch auf Menschen, die ihre Geschwister natürlich behalten haben dürfen, die vielleicht sogar keinen Kontakt mit ihnen gehabt haben oder nicht so einen guten, hat mich dann auch wütend gemacht, gell? Aber auch so Sachen wie zum Beispiel, ich habe mich ja von meiner Schwester nie verabschieden können. Also ich habe dann auch mit anderen Trauernden ganz am Anfang gesprochen, die aber dann einen Abschied zum Beispiel gehabt haben. Und ich habe ja das nie gehabt. Larissa war auch von heute auf morgen weg und da war ich so richtig neidisch. Also man dachte, boah, ist so gemein und warum darf die sich verabschieden und die haben mich nicht verabschieden dürfen. Also ja, furchtbar. Aber auch später, immer wieder sind mir solche Phasen begegnet, wo ich etwas Bestimmtes erreichen wollte oder schaffen wollte und es dann eben nicht geschafft habe. Wie zum Beispiel, ich habe ja zwei Bücher geschrieben und mein erstes Buch war dann sogar Bestseller, trotz Lockdown und Corona-Krise, Larissas Vermächtnis heißt das Buch. Und es kam eben genau im Lockdown raus. Es hat keine Lesungen gegeben, meine ganze Lesereise ist abgesagt worden. Es hat keine Begegnungen gegeben, es hat keine Umarmungen, nicht einmal mit meiner Familie gegeben, wo dieses Buch rausgekommen ist. Und jetzt derzeit siege gerade irgendwie so viele Reels, die mal ausgespielt werden, wo ich Autorinnen sehe mit ähnlichen Themen, die gerade voll eben auf ihren Events sind mit vielen Menschen und Umarmungen und so weiter und Lesungen halten. Und da bin ich ganz, ganz ehrlich, das tut heint noch weh. Also wirklich, es macht mich traurig und es tut weh, weil ich mir gewünscht hätte, dass ich das auch erleben hätte dürfen bei meinem ersten Buch. Wenn man 4 Jahre an etwas schreibt, für so viele Menschen und dann das alles einbricht, das tut weh. Und das darf wehtun. Oder ein Beispiel nur aus meinem Leben. Es gibt viele Frauen, die nach der Geburt auch schnell wieder Sport machen können, die relativ wieder schnell fit sind und so weiter. Und für mich war das nicht möglich. Ich habe eine sehr dramatische Geburt erlebt. Ich habe das Help-Syndrom gehabt und wäre fast gestorben. Und habe dann auch noch zusätzlich eine starke Rektusdiastase gehabt, oder haben sie noch immer. Das ist ein großer Bauchspaltbruch, also mein Bauch ist bis heute kaputt und haben vieles dann nimm so schnell und auch bis heute gar nicht machen können von der Bewegung. Und ich liebe aber Sport und Bewegung und das tut auch voll weh. Und da kommt dann auch wieder Neid, gell? Andere, wow, sind wieder topfit und ich kann gerade einmal gehen und stehen, so ungefähr. Und da geht's aber auch nie drum, weil ich es ihnen nicht gönne. Also mir denk, bah, du blöde Kuh, du sollst gefälligst das Gleiche kriegen wie oder so. Das überhaupt nicht. Und das kennst du wahrscheinlich auch von dir. Sondern weil ich es mir einfach eben so sehr für mich selber auch gewünscht hätte. Und ich finde, gerade wenn man schon sehr, sehr viel im Leben erlebt hat, also an Schicksalsschlägen, Krisen und so weiter, dann führen, finde ich, so neue Sachen, wofür man auch so viel da hat oder investiert hat, dann viel schneller auch wieder in diese Neid, ja, in das Neidgefühl rein. Es ist oft wie so ein verkleideter Schmerz, kann man eigentlich sagen, und der Hinweis auf unsere eigenen Bedürfnisse, ganz klar, weil wenn du neidisch wirst, dann solltest du dir auch nicht fragen, boah, was stimmt mit mir nicht, das habe ich natürlich auch immer gemacht und mache ich heute noch manchmal, aber Gott sei Dank, ich habe ja doch meine Methoden, die dann schnell wieder in die andere Richtung gehen. Oder auch diese Frage, warum ich und sie nicht und was ist mit mir falsch eben, oh, wie es die Lena zum Beispiel geschrieben hat, sondern fragt die viel lieber, was fehlt mir gerade? Was hätte ich gebraucht? Oder was brauche ich jetzt gerade? Und ich finde ganz, ganz wichtig, was darf denn noch betrauert werden? Auch wenn es vielleicht kein Todesfall gerade ist, sondern eben etwas anderes noch dazu. Was davon darf ich jetzt noch betrauern? Und ich schwör's eng da draußen. Also wenn ich heint noch irgendwelche Reels sieg, eben sei es ums Buch oder das mit dem Geburtstrauma und so weiter, dann kommen mir heint noch die Tränen. Einfach weil ich es betrauere, dass es für mich so nicht möglich war. Und das ist einfach traurig und das darf traurig sein. Und dann ist voll wichtig, dass wir uns diesem Gefühl den Ausdruck schenken. Nicht eben im Kopf wieder da sitzen und alles zerdenken, sondern eben mit dem Körper hinsetzen, fühlen, weinen, ausdrücken, die Gefühle durch den ganzen Körper fließen lassen. Und vielleicht auch Sätze herholen wie, hey, ich bin auf meinem eigenen Weg. Ich darf traurig sein über das, was sie nicht erleben durfte. Es ist okay. Ja, und auch da natürlich an der Stelle nochmal die Winterkraft-Gemeinschaft, wo wir genau das ja auch immer wieder in den Vordergrund holen. Jeder ist auf seinem eigenen Weg. Wir dürfen da nicht links, rechts schauen, weil jeder hat eine ganz andere Ausgangslage. Und ja, es ist wichtig, dass man jeden nebeneinander auch stehen lässt, jeden einzelnen Weg. Und was für den einen vielleicht nicht funktioniert hat oder funktioniert hat und so weiter, ist beim anderen eben wieder anders, gell? Und jeder hat seinen eigenen Weg eben. Und vielleicht noch ein paar Impulse für die, wenn du auch das Gefühl immer wieder erlebst, wie schaffst du es dann, den Fokus eben immer wieder auch auf die zu richten, statt eben ständig im Außen zu sein und auf andere. Erstens, radikale Ehrlichkeit mit dir selber. Was wünsche ich mir wirklich? Was vermisse ich gerade? Beantwortet ihr auch diese Fragen? Und was sind meine aktuellen Möglichkeiten trotz allem? So, als Impuls. Dann ist auch ganz, ganz wichtig, dass du auch wirklich deine Erfolge feierst. Auch wenn sie vielleicht kleiner sind oder klein sind und so weiter, im Vergleich dann wieder steckst. Zum Beispiel jetzt bei meinem Buch. Ja, mein Buch ist dann nicht Spiegel-Bestseller geworden, weil die gar nicht da in die ganzen TV-Shows und so weiter hin. Also es hat ja nichts mit dem Schreibstil zu tun, sondern nur mit dem Marketing. Ich war nicht in den TV-Shows wegen Corona. Aber ich habe es dennoch geschafft, in Österreich Bestseller zu werden. Und ja, das dann eben sich vor Augen zu führen, zum Beispiel. Oder heute habe ich mich bewegt, obwohl ich einen voll beschissenen Tag gehabt habe und habe mir das geschenkt, habe mich ernst genommen, habe mich gespürt. Oder ich habe es dann geschafft, jemandem von meiner Trauer zu erzählen. Oder ich bin aufgestanden, auch wenn es nur so schwer war. Also wirklich das, was sie geschafft haben, zu betrachten und sich dafür auch zu feiern. Auch wenn sie eben in deinem vernunftbasierten komischen Kopf immer kleiner sind als andere, das ist echt schwierig, ich weiß. Also mir geht es jetzt nicht anders. Eben, ich falle da auch immer wieder rein, aber sich immer wieder das bewusst machen und auch mal aufschreiben vielleicht. Dann ganz wichtig auch einen neuen inneren Maßstab setzen. Also nicht in die Richtung, bin ich besser, schneller, weiter geworden gegangen als andere jetzt, sondern bin ich heute einen halben Schritt mir selber näher gekommen? Bin ich heute einen halben Schritt mir gegenüber echter, authentischer, ehrlicher geworden als gestern? Bin ich wirklich bei mir? Und diesen Maßstab leben. Und dann natürlich auch realistische Selbstvergleiche statt Idealbilder. Also ja, da muss ich mich selber eben auch immer wieder an der Nase führen. Also ja, da vergleicht man sich dann oft mit, weiß ich nicht, ich nehme jetzt mal ein ganz krasses Beispiel. Wie heißt der nochmal? John Strelecki oder so? Dieser super bekannte Autor von Das Café am Rande der Welt. Also ich kann mich ja nicht damit so jemanden dann vergleichen, der einfach ein ganz anderes Leben führt, auf einem ganz anderen Kontinent und mit ganz anderen Umständen und so weiter, sondern diesen Selbstvergleich starten. Also was war denn mein Startpunkt, wo ich jetzt zum Beispiel das Buch rausgebracht habe? Mein Startpunkt war die Corona-Krise. Huhu. Was sind meine körperlichen, psychischen und sozialen Voraussetzungen? Zum Beispiel auch rund um die Geburt. Ich habe wirklich brutal schwere Traumata schon davor erlebt. Und er braucht jetzt vielleicht einfach auch längere Zeit, um da wieder fitter zu werden, weil er eben schon so viel Ballast in den Jahren davor erleben hat müssen, zum Beispiel. Was brauche ich, um gut leben zu können? Nicht, was man tun sollte. Also da einfach auch realistisch bleiben. So viel zum Thema Neid. Dann habe ich noch zwei weitere Fragen für dich. Und zwar die nächste. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich fühle. Ich bin nur verspannt. Wie komme ich denn an mein Gefühl heran? Ja, ich kann ja schon mal sagen, wenn du verspannt bist, dann fühlst du definitiv. Aber diese Gefühle haben nur scheinbar wenig Ausdruck bekommen und haben sich dann eben über deinen Körper gezeigt. Also der Körper spricht dann nicht in Worten, aber eben, ja, über die körperlichen Symptome. Und viele verdrängte Gefühle landen dann eben dort. Also ganz häufig ist natürlich Schultern, wenn ich jetzt zum Beispiel ängstlich bin lang, dann ziehe ich meine Schultern automatisch immer ein bisschen hoch. Das verspannt mich natürlich in der Gegend. Oder wenn ich auch wütend bin, dann habe ich ganz oft so meine Arme ganz stark in Spannung. Das zieht sich dann auch rauf bis in den Schulterbereich. Oder wenn ich ganz viele Albträume oder sowas habe, dann habe ich so Zähne zusammenbeißen, auch wenn ich zum Beispiel versuche, den Tag irgendwie durchzubringen und weiß ich nicht, eben funktioniert, dann habe ich auch oft so einen Biss, einen Kiefer, habe ich da dann Verspannungen. dein Körper schützt dich natürlich damit und will dir eigentlich auch was senden, Botschaften schicken und so weiter, weil eben gerade alles zu viel ist. Und da kann ich dir nur sagen, eben spür wirklich rein. Nicht mit dem Verstand wieder, sondern wirklich auch mit eben sanften Bewegungen und vielleicht auch wirklich Kontakt mit dir selber. Also zum Beispiel eine Hand auf den Bauch legen oder jetzt eben, wenn du sagst, im Nacken bist du verspannt, dann eben auf den Nacken einfach legen, hinspüren und das auch wirklich sich klar machen, was spüre ich gerade körperlich? Also sprichst dann auch laut für dich aus. Wie fühlt sich das gerade an? Und frag dich nicht, was sollte ich fühlen, sondern eben, wie schaut es gerade aktuell aus bei mir? Und oft sorgt sich dann auch wirklich ein erster Zugang hinter der körperlichen Reaktion. Und sowas zum Beispiel macht man eben in Winterkraft ganz ausführlich. Also da hast du dann ganz, ganz, ganz viele Übungen, wo du wirklich dir Zeit nimmst und direkt hinspürst in deinen Körper und damit auch die Gefühle ins Fließen kommen dürfen. Die nächste Frage und auch die letzte schon ist, hört diese unendliche Erschöpfung irgendwann auf? Die frage ich natürlich sehr oft und ja, das tut auch immer wieder weh, weil sie einfach zeigt, wie lange Menschen schon Situationen, Zustände einfach durchhalten. Erschöpfung ist ja in der Trauer jetzt nicht nur einfach, ich bin halt müde oder so, sondern es ist ein langer Zustand, der sich dann immer mehr ausbreitet und oder Ausdruck davon, wie viel du zu lange schon trägst, körperlich, seelisch und vielleicht sogar auch allein. Und na, sie hört nicht einfach auf, nur weil die Zeit vergeht, definitiv nicht, sondern sie kann eigentlich nur aufhören, wenn du anfängst, die selber wirklich zu versorgen und wirklich in das Spüren kommst, ganz sanft, ganz langsam, ganz mitfühlend. Und wenn du aufhörst, in diesem Funktionsmodus zu bleiben und anfängst, dich selber wirklich ernst zu nehmen und zu halten, da hilft nicht ein krasses Training oder so oder die eine Übung, sondern wirklich mit kleinen, nährenden Bewegungen und Routinen, mit Grenzen setzen, Bedürfnissen nachgehen, Schritt für Schritt. Nicht mit Optimierung, sondern wirklich nur mit Selbstmitgefühl. Und da kann ich abschließend auch nochmal sagen, genau das macht man eben auch in Winterkraft. Und wenn du dieses Programm machst und einfach dabei bist, das geht ja dann bis in Februar rein, Mitte Februar, dann wirst du im Frühling dastehen. Ja, vielleicht emotional etwas erschöpft, aber dann angenehm erschöpft. Und definitiv mit mehr Leichtigkeit, mit einem leichteren Rucksack, weil du einfach eben es geschafft hast in diesen Monaten, dich selber wirklich zu sehen, zu spüren, zu fühlen und ernst zu nehmen und danach auch zu handeln. Und darum geht's. Und nur so kann natürlich diese unendliche Erschöpfung dauerhaft dann auch aufhören. Es wird immer wieder Phasen geben, wo es vielleicht mal die strudelt, strauchelt. Das ist schon bei mir so. Wie gesagt, du hast schon gehört, es hat immer wieder auch viele Tiefs und Herausforderungen gegeben in meinem Leben. Und gleichzeitig war sie mittlerweile einfach viel, viel schneller, was zu tun ist, damit ich eben nicht in diese unendliche Erschöpfung, wie ich damals so selber war, wieder reinkriege, sondern wie ich präventiv vorgehen kann, um da eben nicht reinzufallen, sozusagen. Ja, genau. Wenn du Bock hast auf Herbst und Winter und ja, das Ganze angehen zu wollen und sehr noch viel ausführlichere Antworten auf all deine Trauerfragen willst, dann lade ich dir jetzt nochmal abschließend dazu ein, trag dir auf die Warteliste ein und wenn du Seelensport nur Guide kennst und ganz neu dabei bist, dann hol dir das Kit, da lernst du mich auch nochmal ein bisschen mehr kennen und hoch dir die Podcast-Folgen an und so weiter und dann darfst du selber ein Bild machen, ob das was für dich ist oder ob du sagst, nee, die nervt mich nur oder so in die Richtung. Genau. Ich hoffe, ich habe mit der Folge einiges beantworten können und dir ein bisschen Hoffnung schenken können und Zuversicht. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Danke für eure Fragen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.